Okay. Gut. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Mein Talk über DNS Records, was es so verschiedene gibt. Das ist ein relativ kurzer Talk. Ich habe mal so 30 Minuten veranschlagt. Den Rest der Zeit hatte ich gedacht, reden wir noch ein bisschen über das Thema, weil mich interessiert es natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt, ob ihr vielleicht eine bessere Variante der Konfiguration hat. Ganz am Ende habe ich auch noch mal so ein Beispiel. Fangen wir erstmal an. Was ist denn DNS? DNS ist ein schon ziemlich lange existierendes System und das dient dazu, Dinge zu benamen. Ja, im Prinzip ist es eine hierarchische Datenstruktur, die verteilt ist über verschiedene Server im Internet. Es gibt welche, die halt die Basis bilden und dann zweigt sich das immer weiter ab, nach unten. Und technisch gesehen ist es damit ein verteilter Key-Value-Store. Und netzwerktechnisch benutzt es Port 53, sowohl TCP als auch UDP. Das ist so, UDP hat halt weniger Overhead, das wird standardmäßig benutzt und wenn die Antwort zu groß ist, um in UDP reinzupassen, dann wird TCP als Fallback verwendet. So, aber wie sieht denn jetzt so ein DNS-Record eigentlich aus? So, wenn man jetzt einen Linux-Rechner zur Verfügung hat, dann hat man da meistens ein Tool drauf, das heißt DIC. Das ist sehr gut dafür geeignet, um ein bisschen mit in der DNS-Datenbank rumzugucken. Und wenn man das aufruft, kann man halt sagen, was man gerne für eine Information hätte und welchen Schlüssel, also welchen Domainnamen man abfragen möchte. So, und das habe ich jetzt mal hier für unseren Hackerspace gemacht und habe gesagt, okay, was ist denn der A-Record von www.acknowledge.de? Und die Option mit den Plus, die grenzen nur die Ausgabe ein, damit es auf die Folie drauf passt. Und zurück kommt die Antwort, naja, www.helic.technology.de. Deine Zahl in A und eine IP-Adresse. So, jetzt sieht man schon mal das Erste, was ein bisschen ungewohnt ist, nämlich DNS-Namen enden eigentlich immer auf dem Punkt. Ja, wenn man so das gewohnheitsmäßig eintippt, tippt man meistens den letzten Punkt nicht mit. Der wird dann autovervollständigt. Das ist allerdings auch eine, wenn man den explizit hinmacht, sagt man dem System auch, der DNS-Name endet hier wirklich. Also dann wird nicht versucht, zum Beispiel noch irgendwie, wenn man jetzt bei sich zu Hause im lokalen Netzwerk ist und da so eine DNS-Zone irgendwie Punkt Local hat und man sagt jetzt nur Ping Laptop, dann wird erst versucht, Laptop aufzulösen und dann meistens Laptop Punkt Local Punkt. Und wenn man jetzt gleich getippt hätte Laptop Punkt, dann wüsste das System, ich muss nicht noch versuchen, irgendwas hinten dran zu hängen. So. Und was steht jetzt in der Antwort da drin, die wir bekommen haben? Naja, erstmal steht natürlich drin das, was wir angefragt haben, nämlich www.acknowledge.de. Dann das zweite Feld ist die sogenannte Time to Live. Dadurch, dass DNS-Anfragen relativ viel verwendet werden und das so eben ein hierarchisch strukturiertes System ist, macht es Sinn, dass wenn ich jetzt bei mir zu Hause die DNS-Anfrage abschicke, dass die zum Beispiel meinen Router erstmal ein bisschen zwischenspeichert, damit ich nicht jedes Mal, wenn irgendwie eine Verbindung aufgebaut werden muss, mein Rechner erstmal die DNS-Anfrage komplett wieder machen muss und dann erst die Verbindung aufbauen kann. Und damit das funktioniert, muss man sagen, naja, wenn ich jetzt so eine DNS-Antwort habe, wie lange ist die denn gültig? Und das ist diese Time-to-Live-Zeit. Die setzt man für jeden Eintrag als Administrator für so eine DNS-Zone und der DNS-Resolver holt sich halt die Informationen von dem DNS-Server und dann fängt die Zeit an runterzuticken, bis sie null ist. Und wenn sie null ist, dann wird der Cache-Speicher von zum Beispiel dem Router gelöscht, den man verwendet. Und für die nächste Anfrage wird dann wieder wirklich der DNS-Server angefragt. So, das nächste ist die sogenannte Klasse. Da gibt es tatsächlich mehrere davon, aber für eigentlich alle Anwendungen ist die Klasse IN, das steht für Internet, und das ist das Netzwerk, was wir meistens benutzen. Es gibt noch zwei andere. Das eine ist sehr interessanterweise ChaosNet benannt, hat aber mit unserem Chaos nicht viel zu tun, sondern ist halt ein altes Testnetzwerk. Und dann gibt es noch ein anderes, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber ich habe es mir zum Glück auf der nächsten Folie aufgeschrieben. Dann kommt der Record-Typ. Also das ist dann der Hauptinhalt von diesem Talk später. Davon gibt es viele verschiedene. Ich gehe jetzt auch nicht auf alle ein, weil dazu reicht die Zeit definitiv nicht, sondern ich gehe nur auf die einen, die, naja, die ich erstens schon mal verwendet habe und zweitens, die man so im täglichen Leben auch braucht. So, und dann kommt der Inhalt von dem DNS-Eintrag und in diesem Fall ist das eine IP-Adresse. So, das, der Inhalt des DNS-Eintrags, der kommt aber natürlich auf den Typ drauf an. So. Jetzt hatte ich schon gesagt, Time to Live haben wir schon drüber gesprochen. So gibt es so ein paar Standardwerte. Je länger Time to Live ist, desto länger wird es natürlich zwischengespeichert. Das bedeutet, wenn ich eine Änderung mache, muss ich halt die Zeit, die ich als Time to Live konfiguriert habe, im schlimmsten Fall abwarten, bis die Änderung irgendwo angekommen ist. Früher war 86.400 Sekunden, also ein voller Tag, so ein Standardwert, der oft verwendet wurde. Mittlerweile sehe ich oft und verwende ich auch oft einfach eine Stunde. Das ist ein guter Mittelwert. Und wenn man jetzt wirklich einen DNS-Eintrag hat, der sich ständig ändert oder wenn man zum Beispiel plant, einen Serverumzug durchzuführen, dann macht es Sinn, die Time-to-Lives von den DNS-Eintragen, die man plant anzufassen, erstmal runterzusetzen, damit man, falls man halt doch irgendwie in eine Bredouille kommt, die Änderung gleich wieder rückgängig machen kann. Dann das mit der Klasse, das hatte ich schon mal erwähnt. Es gibt das ChaosNet und das Hesoid-Netzwerk noch. Beides Testnetzwerke. Merkt euch einfach, Klasse ist eigentlich immer innen für Internet. Gut. So, was gibt es denn jetzt so für Typen? Fangen wir mal an. Es gibt zwei, die sind so organisationeller Natur. Also die dienen dazu, dass das DNS-System selber funktioniert. Und das ist einmal SOA und NS. SOA ist Start of Authority. Das legt eine Autoritätsbeziehung fest für einen Teil dieses DNS-Baums. Und NS sind Links auf Nameserver, die eine DNS-Zone verwalten. Dann gibt es den sogenannten Forward-Lookup. Das ist die Umwandlung von DNS-Namen in IP-Adressen. Und mittlerweile haben wir zwei verschiedene Arten von IP-Adressen, nämlich IPv4. Dafür ist der 1A-Eintrag und IPv6 ist der 4A-Eintrag. Und dann gibt es noch verschiedene andere. CNAMES und PTRs gehen so ein bisschen, also CNAMES dienen dazu, um so Aliase zu erzeugen. Ein Name weist auf einen anderen. PTR heißt ähnlich eigentlich offiziell, aber dient für den umgekehrten Weg. Also ich habe eine IP-Adresse und ich möchte rausfinden, welcher Servername gehört denn dazu. Das wird vor allen Dingen verwendet, zum Beispiel im E-Mail-System, um rauszufinden, der Server meldet sich als Name XYZ und wenn ich jetzt diesen Namen auflöse, kommt dann der gleiche Server wieder raus. Das ist ein simpler Schutz gegen Spam. Bei weitem nicht ausreichend. Für E-Mail gibt es noch einen anderen wichtigen, der MX-Record. Der dient dazu, zu sagen, für E-Mails, die an diese Domain gehen, ist der Server zuständig. Und dann gibt es noch viele andere, und die ich jetzt hier nicht eingehe, auf die zwei weniger verwendeten, auf die ich eingehe, das sind einmal der TXT-Record, der ursprünglich dazu diente, um menschenlesbare Informationen in dem System zu speichern. Und dann noch den SAV-Record für Service Discovery. So, grober Überblick. Eigentlich schon, ja. So, und jetzt gehen wir mal auf die Einzelnen ein. So, fangen wir bei den Organisationellen an. Der erste davon ist der Start of Authority Record, SOA. Den legt ihr typischerweise nicht selber fest. Sondern wenn ihr jetzt euch eine Domain irgendwo kauft, dann legt typischerweise der Hoster, bei dem ihr eure Domains eingekauft habt, diesen SOA-Record fest, damit die Domain auf einen Nameserver von eurem Provider zeigt. Und da steht einiges drin, viele, viele Zahlen. Es fängt an mit, welcher Haupt-Name-Server ist dafür zuständig. Ja, das mit dem Haupt-Name-Server, das hat die Bedeutung, dass typischerweise mehr als ein Name-Server für eine DNS-Zone zuständig ist, einfach um Fehlertoleranz zu gewährleisten. Aber einer von den Name-Servern ist immer der Haupt-Name-Server. Dann gibt es eine Kontakt-E-Mail-Adresse, warum da kein Ad drin ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann gibt es eine Seriennummer und dann verschiedene Timeouts. So, die einzelnen Elemente. Der Master-Name-Server, das ist relativ klar, ist halt einfach der ist hauptsächlich dafür verantwortlich. Die E-Mail-Adresse, die ist ein bisschen anders geschrieben als üblich, denn statt ein Ad-Zeichen ist da jetzt ein Punkt. Und sollten vor dem Ad-Zeichen Punkte vorkommen in der E-Mail-Adresse, werden die mit Backslash escaped. Das ist ein bisschen eigenartig, aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Dann kommt die Seriennummer. Die Seriennummer ist eigentlich nur eine Zahl. Die dient dazu, zu sagen, ist eine Versionsnummer quasi, und die dient dazu, dass die Nicht-Haupt-DNS-Server für die Zone erkennen können, ob auf dem Haupt-DNS-Server Änderungen passiert sind. Ja, also die gucken, ich habe mir das irgendwann mal runtergeladen, ist die Seriennummer immer noch kleiner oder ist die Seriennummer immer noch die gleiche wie die ich bei mir gespeichert habe. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich halt kein Update holen. Wenn die Seriennummer größer geworden ist, dann holen sich die anderen Name-Server wieder neue Daten. Eigentlich ist es, wie gesagt, eine Zahl. Das heißt, man könnte einfach bei 1 anfangen und hochzählen. Aber es gibt diese Konvention mit, dass man quasi Jahr, Monat, Tag und dann einen Counter hinschreibt. Das macht es so ein bisschen menschenlesbarer, wann man das letzte Mal angefasst hat. Und ihr seht jetzt hier, dieses Jahr war die Änderung. Okay. So, dann die nächsten drei Zahlen sind, wie ich schon gesagt habe, Timeouts. Und die dienen dazu, zu regeln, wie die Slave-Server die Daten von dem Master runterladen. Das ist einmal wie oft, dann wie oft sie es neu versuchen. Und wenn der Master-Server nicht reagiert, wenn die Zone nicht mehr vorhanden ist, wie lange es dauert, bis die Daten weggeschmissen werden. Ja? Und normalerweise ist es so, dass die Empfehlungen, die da unten stehen, die kommen aus einer RFC, und da ist es eben so, dass der Refresh jeden Tag passiert und der Retry dann eben 2 Stunden ist und nach 1000 Stunden läuft die Zone ab. Genau, ihr seht, bei mir ist das Refresh ein bisschen niedriger, halt quasi alle, also 2-mal am Tag. Genau, dann NS, Name-Server, der listet jetzt alle Name-Server auf, die für eine Zone zuständig sind. Nicht nur den Master-Server, sondern alle. Der Master-Server ist allerdings auch drin. Und das bedeutet jetzt, wenn jemand halt wissen will, okay, was ist, ich möchte eine Anfrage an ein Unterelement von hacknology.de stellen, an welche Server stehen mir zur Verfügung, dann sucht sich der Client irgendeinen aus und stellt die Anfrage an diesen Name-Server. Genau. Einziger Inhalt ist, wie gesagt, ein Servername. Letztes Feld. So. Ihr seht auch, wie auch jede Folie des TTL immer kleiner wird. Ja? Als ich die Folien geschrieben habe, habe ich die Anfragen ausgeführt und dementsprechend seht ihr auch, wie lange es gedauert hat, die Folien zu machen. genau, so. Jetzt sind wir beim Forward-Lookup. Das sind auf jeden Fall die Einträge, die man am häufigsten sieht, weil dafür ist DNS nun mal hauptsächlich bekannt. Ich habe einen Namen und ich will in irgendeiner Weise eine Server-IP-Adresse davon kriegen. Und dafür gibt es zwei, nämlich einmal den 1A-Record, der halt IPv4-Adressen enthält, und dann einmal den 4A-Record, der IPv6-Adressen enthält. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man darüber sagen muss. Ja? Wenn man jetzt zu einer Domain mehr als einen A-Record oder mehr als einen 4A-Record zuweist, dann passiert wieder so ein Load-Balancing. oder Failover. So. Dann Aliase. Offiziell heißt das Canonical Name, also richtiger Name sozusagen. Und das kann man jetzt verwenden, um einen Domainnamen auf einen anderen zu mappen. Und es ist tatsächlich so, dass das ein komplettes Mapping ist. Also offiziell ist es so, dass alle Einträge, die in dem Zieleintrag vorhanden sind, auch für den Quelleintrag gelten. Und das ist auch der Grund. Und das bedeutet auch, dass der Eintrag, auf den der CNAME lautet, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel SFFBCNET, der darf keine anderen Einträge enthalten. Weil die werden ja alle überschrieben von den anderen. Und das ist das Problem, warum man auf seine Second-Level-Domain keine CNAMEs setzen kann. Weil die müssen ja normalerweise mindestens die SOA und NS-Records enthalten. In der Regel jedenfalls. So. Normalerweise ist es so, dass natürlich dann, wenn ich jetzt so eine Abfrage an DNS mache und da kommt im ersten Schritt ein CNAME raus, dann hört er nicht auf und sagt mir, ja okay, du wolltest SFFBCNET und hast jetzt Meta, sondern normalerweise machen diese Resolver dann weiter, weil am Ende möchte man ja meistens auf eine IP kommen. Ja. Ding macht es jetzt nicht, weil das ist wirklich dazu da, um den echten Zustand des DNS-Systems abzufragen. Aber zum Beispiel mit dem Host-Kommando, das es ja auch gibt, das hätte jetzt, würde ausgeben, SFFBCNET ist ein Alias für Meta und dann Meta hat die IP-Adressen, dies und das, was dann die A-Records enthalten. So, ein bisschen ähnlich zu dem CNAME-Record ist der Reverse-Lookup. Das geht über die sogenannten PTR. Pointer to Canonical Name ist der offizielle Name. Und das ist jetzt der andere Weg. Also ich hab eine IP-Adresse und ich möchte gerne wissen, welcher Name dazu gehört. Und da das jetzt aber, es bleibt ein DNS-System, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie eine IP-Adresse dagegen schmeißen, sondern ich muss erst die IP-Adresse in einen DNS-Namen umwandeln. Und das funktioniert auch wieder hierarchisch. Das heißt, jetzt zum Beispiel in dem Beispiel 192, 168, 123, 45, man dreht die IP-Adresse um, das heißt, das letzte gepunktete wird das erste. Und dann hängt man, je nachdem, was für eine IP-Adresse es ist, noch ein Postfix dran. In IPv4 eben dieses in-addr-arpa und bei IPv6 arpa. Und das heißt, in unserem Beispiel kommt jetzt dann eben 45, 123, 168, 192 in addr-arpa raus. So, und man sieht auch, für IPv6-Adressen wird es etwas lang, ja, weil tatsächlich jede einzelne Stelle der IP-Adresse rauskommt. Und das mit dem Nullen zusammenfassen, was man bei IPv6-Adressen so gerne macht, das funktioniert da natürlich nicht. Ja? Das heißt, das ist tatsächlich die volle. Was noch dazu zu sagen ist, ist normalerweise, also gerade wenn ihr euren Server woanders mietet als eure Domains, findet die Konfiguration für die PTR-Records natürlich dort statt, wo ihr euren Server gehostet habt. Ja, weil das ist ja alles hierarchisch organisiert und das heißt, die Konfiguration für die PTR-Records, die passiert da an der Stelle, dem die IP-Adressen gehören. Und das ist typischerweise der Hoster für eure Server und nicht eben der Hoster, den ihr für die Domains verwendet. Wenn ihr natürlich an der gleichen Stelle sind, ist es das Gleiche. So. Dann hatte ich gesagt, für E-Mails gibt es noch den Mail-Exchange. Und das ist jetzt der erste von den DNS-Records, der so ein bisschen mehr als ein Feld enthält. Ah ne, Moment, ich lüge. SOA hatte auch schon mehrere Felder. Und MX zeigt an, welcher Server für E-Mails zuständig ist. Ja? Also wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse an hacknology.de schicken will, dann muss ja das Mail-System wissen, an welchen Server das gehen muss, wo die Verbindung hin aufgebaut werden muss. Und da es praktisch ist, mehrere Domains auf einen Mail-Server zusammenzufassen, hat man eben gesagt, okay, es gibt keine 1-zu-1-Beziehung zwischen Domains und E-Mail-Servern, sondern ich brauche irgendwas, das hinweist. Und das ist eben der MX-Record. Und der enthält zwei Daten, nämlich erstmal eine Priorität oder Distanz und zum anderen eben wieder einen Hostnamen. Und der Hostname hat eine Einschränkung, darf nicht auf einen CNAME verweisen, sondern es muss dann direkt einen A- oder einen 4A-Record geben. Oder beides. Und das mit der Priorität, das funktioniert auch ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Normalerweise, wenn man Priorität hört, ist ja so, naja, wenn es eine größere Zahl ist, hat es eine höhere Priorität. Das ist aber in diesem Fall nicht so, sondern kleinere Zahlen haben die höhere Priorität. Deswegen gibt es auch manchmal die Bezeichnung, dass es die Distanz ist zu dem Server und dann kürzere Distanzen sozusagen bevorzugt werden. So, wenn man mehrere, also man kann mehr als einen MX-Record pro Domain haben und ähnlich wie bei den vorigen Beispielen ist es so, dann wird, dann dienen die als Failover-Backup oder eben zum Load-Balancing. Failover macht dann Sinn, dem Failover eine größere Prioritätszahl zu geben, damit er nicht verwendet wird, solange wie der andere noch aktiv ist. Und wenn man jetzt wirklich Load Balancing machen will, dann mehrere Einträge eben mit der gleichen Priorität. So, jetzt TXT Records. Das diente, wie gesagt, am Anfang dazu, dachte man sich, okay, wir haben hier so eine Datenbank mit hierarchische Struktur und so Key-Value. Wäre es ja eigentlich auch ganz praktisch, wenn wir irgendwelche Beschreibungen reinpacken können. Das ist mittlerweile nicht mehr das, wofür TXT-Records verwendet werden, sondern die werden verwendet für alles Mögliche, um in irgendeiner Weise maschinenlesbare Daten reinzubringen. Ich habe jetzt oben mal die zwei TXT-Records, die im Moment an Hacknology dranhängen, aufgezeigt. Der eine ist ein bisschen gekürzt, weil es ist dann doch bei etwas, naja, erstens etwas unwichtig und zweitens etwas lang. Was diese zwei Records machen, komme ich auch später noch drauf. Aber zusammenfassend gesagt, ist TXT kann alles drin sein. Und es gibt, normalerweise erkennt man immer relativ an irgendeinem Präfix, also dieses V ist gleich Identifier, was man da bei dem SPF-Record sieht, das hat sich so eingebürgert als gebräuchliches Präfix für Inhalt und an dem man dann erkennt, was der Rest von dem Record beinhaltet oder wofür er gedacht ist. Aber so eine einfache, wie jetzt bei dem zweiten Eintrag, so ein einfaches Key ist gleich Value-Funktion sieht man auch häufiger. Und also jetzt aus Anwendungssicht muss ich sagen, das sind hauptsächlich Metainformationen. Also ich habe im Moment hauptsächlich Metainformationen, die in irgendeiner Weise mit E-Mail-Zustellungen oder Spam-Schutz zu tun haben. Komme ich nachher nochmal drauf. Von denen sieht man hier unten auch einen, ein sogenannter DMARC-Record. Ja, ist auch gekürzt, ist auch ziemlich lang. Das haben die alle gemeinsam. So. Jetzt der letzte Record, auf den ich noch eingehen wollte, ist der Service Locator. Das ist eben ein Mechanismus, um zu sagen, okay, ich möchte gerne wissen, wo ein Service XY, wo der Server dazu zu finden ist und auf welchem Port, der zu irgendeiner Domain gehört. Und also so ähnlich muss man sich das vorstellen wie bei dem MX-Record. Da ist es ja auch die Frage, welcher Mail-Server ist denn für diese Domain zuständig? Und genauso hier sagt man jetzt, okay, welcher Server ist denn für den Matrix-Service zuständig für diese Domain. Und das hat man eingeführt, damit man nicht mehr für jedes Protokoll einen eigenen Record-Type braucht. Ja, MX ist relativ alt, ja, mindestens wahrscheinlich genauso alt wie DNS. Da war das noch, ja gut, wie viele Services werden wir schon haben? Ja, lasst uns für jeden einen einzelnen machen. Irgendwann kam man davon ab und hat eben so einen standardisierten Service Discovery Möglichkeit geschaffen. So. Und man sieht hier schon, dass im Gegensatz zu den anderen nun auch der Name von dem Eintrag ein spezielles Format hat. Ich muss mich mal wieder ein bisschen hochziehen. Also der also es geht ja jetzt hier in dem Fall um solidproject.de und welcher Matrix-Server da drauf ist. Und was man jetzt macht, ist, man schreibt vor die Zieldomain, die man haben möchte, und das erst das Protokoll, also jetzt in dem Fall TCP, und dann davor nochmal, um welchen Service es sich handelt. Und jetzt in dem Fall zum Beispiel unterstrich Matrix steht für eben welcher Matrix-Server und TCP ist eben das Protokoll, über das läuft. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Jabber ist auch ein Protokoll, SAV-Records verwendet, und da gibt es dann zum Beispiel Jabber-Service als Identifier. Jabber-Server als Identifier. Und dann würde man hinschreiben, unterstrich Jabber-Server, Punkt, unterstrich TCP, Punkt, und dann die Domain, die man für seine Jabber-Accounts verwenden möchte. So, und der Inhalt von dem Record, der besteht jetzt aus 4 Feldern. Das erste ist wieder eine Priorität. Ja, das funktioniert genauso wie bei den MX-Records. Und das zweite ist dann nochmal eine Gewichtung. Die arbeiten zusammen, um das ein bisschen ein bisschen besser zu machen als nur mit Priorität. Weil jetzt kann ich auch sagen, okay, diese Gruppe von Servern hat die gleiche Priorität. Das heißt, die sollen verwendet werden, wenn die mit der niedrigeren Priorität nicht mehr antworten. Aber ich kann jetzt explizit sagen, okay, ich habe 3 Server und die haben die Gewichtung zum Beispiel 10 und 2 mal 5. Und dann wird die Summe gebildet aus diesen Einzelzahlen und prozentual gewichtet. Ja, also wenn jetzt in dem Beispiel, ich habe 3 Server, der eine hat das Gewicht 10 und die anderen 2 haben die Gewichte 5, dann ist das zusammengezählt 20 und das bedeutet, dass der Server, der die 10 als Gewichtung hat, 50% von den Anfragen bekommt. Idealerweise natürlich. Ja. Weil jeder Client entscheidet das natürlich für sich und würfelt sozusagen. Und das heißt, genau 50% werden es natürlich nie werden. Dann das nächste Feld ist der Port. Je nachdem, was man vorne für ein Protokoll hingeschrieben hat, ist das entweder natürlich ein TCP- oder ein UDP-Port. Und dann wieder der Hostname oder der Domainname, an den es gehen soll. Und der kann dann natürlich wieder verweisen, also unter diesem Eintrag kann dann wieder ein CNAME sein oder ein A-Record oder sowas, solange bis man eben bei einer Adresse rauskommt, zu der man wirklich eine Verbindung herstellen kann. So. Gut. Das waren jetzt mal alle von den Records, die ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu einer Beispielkonfiguration, die auch so ein bisschen als Basis für die Fragen und Vorschläge dienen soll. Die Domain, um die es sich handelt, ist, wie sollte es anders sein, example.com. Und ich habe einen Server und der hat 2 IP-Adressen, nämlich die 192.0.2.10 und die 2001 DB8 Coffee. Und so, das heißt, ich würde jetzt normalerweise anfangen und sagen, okay, erstmal auf meiner Second-Level-Domain, also jetzt in dem Fall example.com, die habe ich keine andere Wahl, da kann ich kein CNAME verwenden, deswegen lasse ich die auf irgendeinen von meinen Servern verweisen und wenn ich nur einen habe, dann ist der eine das. Das heißt, die example.com bekommt erstmal ein A und ein 4A-Record. Und dann handhabe ich das normalerweise so, dass ich für jeden der Server, den ich habe, nochmal eine Subdomain erstelle. Und diese Subdomain, die bleibt dann auch fest diesem Server zugewiesen. Also die ändert sich nicht mehr. Und wenn ich eine Verbindung explizit, also jetzt zum Beispiel in SSH, explizit eine Verbindung zu einem meiner Server herstellen will, dann verwende ich nicht irgendeinen Hostnamen, der eben zufälligerweise auf diesem Server ist, sondern ich verwende immer den Hostnamen, der permanent diesem einen Server zugewiesen ist. Eben die PTA-Records, die zeigen dann auch auf diesen permanenten Servernamen. Und dann nutze ich CNAMEs, um Subdomains, die jetzt von Benutzern genutzt werden, auf einzelne Server zu verteilen. Wenn ich einen Server habe, dann bedeutet das natürlich, dass ich viele CNAMEs habe, die auf einen Server verweisen, aber wenn ich mehrere habe, kann ich so eben mir aussuchen, welcher Server das bearbeitet. Was hier noch zu erwähnen ist, es gibt Wildcard Records, das heißt, wenn ich jetzt da hinschreiben würde stern.example.com, dann würden alle Unterdomains eben auf den einen Server verweisen. Genau. Dann eben Beispiel mit SAV Lookup. Das muss man nachgucken. Die Server, die man verwendet, ob die das unterstützen in irgendeiner Weise. Das Beispiel mit Matrix. Ja. Und dann eben wieder auf einen CNAME verweisen. Und der CNAME verweist dann wieder auf den konkreten Server. Genau. Dann E-Mail. Das ist jetzt ein bisschen länger. Oben, wie gesagt, fängt an mit der mit dem MX-Record, der eben auf den Mail-Server verweist, und der Mail-Server hat dann eben, darf kein CNAME sein, sondern hat eben konkrete IP-Adressen. Achso, was ich vergessen hatte zu sagen. Das mit den CNAMEs und der Server-Subdomain, das hat vor allen Dingen den Grund, dass wenn ich doch irgendwann mal von einem Server auf einen anderen wechsle, dass ich dann definiert quasi meine einzelnen Sachen umziehen kann. Das ist der Grund dafür, das hatte ich vorhin vergessen. Bei E-Mails gibt es mittlerweile einen ganzen Sack voll DNS-Konfigurationen, die man da so machen muss. Das fängt an mit SPF, da hat sich jetzt bei mir dieses Beispiel eingebürgert, dass ich eben auf einer Hauptdomain, das ist die meinen Mail-Server wirklich beinhaltet, da habe ich diese Konfiguration, die IP-Adressen beinhaltet, und da bin ich mir, also ich zumindest bin mir da auch ziemlich sicher, dass kein anderer Server E-Mails im Namen dieser Domain verschickt. Deswegen ist hinten dieses minus all dran. Und bei anderen Domains, zum Beispiel von Leuten, die irgendwie eben auf meinem Server ihre E-Mails verwalten, da habe ich jetzt keinen SPF-Record mehr, der direkt IP-Adressen beinhaltet, sondern da gibt es diese Include-Notation. Und da jetzt doch einige Leute immer dann irgendwelche noch gehosteten Angebote verwenden, die in irgendeiner Weise E-Mails versenden, habe ich da dann auch so ein Fragezeichen. Diese E-Mail-Records, lasst sie einfach ein bisschen auf euch wirken. Das ist ein eigener Talk, würde ich sagen. Ein bisschen neuer ist dann noch DMARC und DKIM. Wie gesagt. Eigener Talk. Genau. Dann sind wir jetzt am Ende dieser Vortrags. Jetzt, wie gesagt, wir haben noch ziemlich genau eine Viertelstunde, ist noch offiziell Zeit, wo wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten können, Fragen stellen können. Es gibt zu DNS noch, es ist noch viel zu erklären dazu. Ja? Also zum Beispiel, was ich jetzt gar nicht behandelt habe, ist zum Beispiel DNSSEC. Das hat zwei Gründe. Der Hauptgrund ist, ich weiß nichts davon. Und der zweite Grund ist natürlich, die Zeit hat nicht gereicht. Ja, es sollte absichtlich ein relativ kurzes Ding werden. Genau, so, dann Fragen. So gut oder so schlecht? Natürlich. Also DMARC und DKIM, das sind so, was heißt das eigentlich nochmal ausgeschrieben? Domain Key, irgendwas? Also das sind Einträge, die dazu dienen, eine Public Key Infrastruktur aufzubauen, die es ermöglicht zu sehen, ob eine E-Mail wirklich von dem Server, also von einem Server kommt, der auch diese Quelladresse verwaltet. Ja. Wie gesagt, ist eigentlich ein Thema für sich, hat mit DNS jetzt nur tangentiell was zu tun. Was da drin steht, ist im Prinzip, also der DMARC, der enthält organisatorische Informationen. Jetzt in dem Fall heißt es, dass ich von anderen Mail-Servern Berichte über die E-Mail-Zustellung haben möchte an die Adresse dmarc@example.com. Das heißt, wenn jetzt jemand eine E-Mail-Adresse zum Beispiel an Google schickt, ja, von meiner Domain aus, dann schickt mir Google jeden Tag einen Bericht, wie viele E-Mails denn kamen. Und von welcher IP-Adresse die kamen. Ja? Und das kann man eben dazu benutzen, um zu sehen, stimmt denn meine Annahme? Kommen wirklich alle E-Mails nur von Servern, die mir gehören, oder nicht? Ja? Das unterstützen nicht alle E-Mail-Provider. Also ich habe zum Beispiel noch nie so einen Bericht von web.de bekommen oder von Gmix oder irgend sowas. Es mag natürlich daran liegen, dass ich keine E-Mails an die... Nee, Moment, das kann nicht sein. Aber von Google bekommt man regelmäßig solche Berichte von Yahoo und von diversen anderen. Und man kann eben dann auch sagen, okay, was soll denn mit, also soll das, ist es nur informationelle Natur? Das ist dieses P, da kann ich mich aber leider nicht mehr dran erinnern, was da die anderen Möglichkeiten waren. Was soll passieren mit E-Mails, die eben nicht den richtigen Key haben? Ja, sollen die weggeschmissen werden oder sollen die als Spam markiert werden? Oder ist es nur, jetzt in dem Fall, ist es tatsächlich so, dass es nur informationeller Natur ist? Ja? Und das DKIM, das ist dann der eigentliche Public Key, der zu meiner Domain gehört. Ja? Das sieht man da unten. Die haben nochmal was eingeführt, dass man verschiedene Keys zuordnen kann und dann festlegen kann, welcher der gerade richtig gültige ist. Das ist dieses 2019, was da vorne steht. Das macht man dann in-band beim E-Mail-Versand. Da steht dann drin, okay, meine DKIM-Signatur ist dies und das, erstellt mit dem Key so und so und dann holt sich der Empfängerserver über DNS den Key und verifiziert, ob das stimmt. Und das dient zur Spam-Vermeidung. Aber E-Mail-Server-Konfiguration ist definitiv nochmal ein eigenes Brett. Okay, mehr Fragen?
Wenn man einen eigenen DNS-Server betreiben will, wie PowerDNS oder Bind, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Zu den Sachen, das wäre auch ein eigener Vortrag eigentlich vom Thema.
Ja, genau, das ist auch wieder ein eigenes Thema. Ja, ich sehe schon, wir werden sehr viele Folgevorträge generiert. Also es gibt ja mittlerweile relativ viele DNS-Server. Ich glaube, der mit der weitesten Verbreitung ist nach wie vor Bind. Allerdings, was ich neulich gesehen habe, was interessant klang, war Core-DNS zum Beispiel. Also geht es dir um welche E-Mail-Server oder in welche Richtung geht die Frage? Tatsächlich nicht, weil ich keinen eigenen DNS-Server betreibe. Also sondern ich kaufe mir diese Leistung ein. Ja. Aber ich vermute, es fängt an mit, du musst den SOA und NS-Record bearbeiten. Ja. Das wird dir dann, also du musst ja nach wie vor deine Domain irgendwo registrieren und dieser Provider, der stellt dir dann vielleicht, ja, das machen auch nicht alle, irgendeine Möglichkeit zur Verfügung zu sagen, okay, für diese Domain ist jetzt nicht euer Nameserver zuständig, sondern das sollen diese Nameserver sein, die ich selber verwalte. Und dann stellen die für dich den SOA-Record um nach deinen Konfigurationen und ab da verwaltest du dann eben mit der Software, die du auch immer verwendest, das selbst. Ja, Zonentransfer ist tatsächlich was anderes, das hatte ich auch erst missverstanden. Zonentransfer ist tatsächlich der Refresh vom Master zum Slave-Server. Ja? Also das ist das, was der SOA-Record steuert, aber das passiert wenn du jetzt selber deine DNS-Zone verwaltest, passiert das quasi zwischen den Servern, die du selber verwaltest. Ja? Passt die Konfiguration immer nur am Master-Server an und die Slave-Server, die holen sich das dann regelmäßig über diesen Zonen-Transfer. Jemand schon eigene Erfahrungen mit DNS gemacht? Irgendwelche Verbesserungsvorschläge an der Beispielkonfiguration? Nee, perfekt. Ja, das glaube ich ja nicht.
Nur noch keine eigenen Erfahrungen.
Ah, okay. Ja, danke. Okay. Letzte Chance. Noch irgendwelche... Ja, da... Das Mikrofon muss wieder ganz rüber wandern. Ich würde es dir rübertragen, aber ich bin fest.
Kannst du noch mal kurz was zu den Root-Servern sagen? So, weil wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann gibt es ja diese verschiedenen Root-Server, die halt die alleroberste Autorität sind. Mhm. Und ich glaube, es sind 13 oder so, bin ich nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher.
So eine okkulte Zahl.
Es ist... Ich glaube, es ist Zufall. Okay. Und eine Primzahl. Nee, Moment.
Ja, doch. Ja.
Ja, also wie schon anfangs erwähnt, DNS ist so eine hierarchische Struktur. Das heißt, es gibt und die allerhöchste Zone ist quasi der einzelne Punkt. Ja. Und für die Verwaltung dieser Zone sind diese eben genannten Root-Server eben zuständig. Und das ist eine, weil man eben einen definierten Einstieg braucht, gibt es diese definierte Anzahl von Root-Servern. Und die nächst niedrigere Zone ist dann jetzt zum Beispiel com-Punkt oder de-Punkt oder wie auch immer. Und die Informationen, welche Nameserver jetzt für diese Top-Level-Domains vorhanden ist, die enthalten die Root-Server. Und ab da geht es dann eben weiter zu anderen Servern. Also normalerweise ist es so, dass wenn du jetzt einen vollständigen DNS-Resolver betreibst, wie man das zum Beispiel machen sollte, wenn man einen E-Mail-Server betreibt, ja, Seitennotiz, funktioniert das so, dass wenn du jetzt eine, was weiß ich, www.example.com-Punkt anfragst, dann wird erst Punkt angefragt, beziehungsweise das, weil das eh fest definiert ist, spart man sich das meistens. Dann wird com-Punkt angefragt an den Server, der halt für an einen von den Servern, die für com-Punkt zuständig ist. Und die enthalten dann eben, wem gehört dann jetzt Example? Und dann geht Example com-Punkt an einen von diesen Servern und der sagt dann wieder, okay, wer ist denn, normalerweise ist dann der gleiche wieder zuständig und dann geht es eben www.example.com und dann kriegt man diese Antwort. Ja, und das ist so, man geht den Baum quasi jeden Punkt entlang.
Also diese Top-Level-Domains, die sind ja immer eine Autorität, also bei den Länder-Top-Level-Domains halt irgendwelche Behörden in den Ländern oder so, also oder Institutionen, und bei den anderen halt irgendwelche Firmen, die das halt managen.
Genau.
Aber wie genau ist denn die Autoritätsstruktur für die Root-Server selber? Also wem gehört das und wer managt das? Und
ich würde sagen, also ich weiß es nicht genau, ja, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. So spontan würde ich sagen, die IANA vielleicht. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es mittlerweile ein bisschen verteilt ist, dass einige Root-Server eben in Amerika stehen und einige nicht. Aber du merkst, es ist Vermutung. Ja. Aber das ist dokumentiert, ja, man kann das nachgucken. Ja, aber ich glaube, irgendwie über 60, also so 60%, schätze ich, sind wahrscheinlich immer noch in Amerika. Okay. Ihr habt noch 90 Sekunden. Das sah so wie eine Meldung aus, aber ich bin mir nicht sicher. Ach so, okay. Gut, dann als letztes noch ein paar Links. Bei dem letzten, der funktioniert, wenn das DNS-Update funktioniert hat. Meta-Witz. Weil diese Subdomain habe ich tatsächlich vor dem Vortrag erst angelegt. Ja, vielen Dank. Ja, einen schönen Tag noch.